Im Dezember 2023 ist ein neuer Band in der Editionsreihe Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes erschienen. Er behandelt die Zeit von 1824 bis 1830 und trägt den Titel Demagogenverfolgung, Militärpolitik und wirtschaftliche Fragen. Ich spreche heute mit dem Bearbeiter des Bandes, Professor Jürgen Müller, wissenschaftlicher Angestellter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und seiner studentischen Hilfskraft Canan Kement, die bei der Vorbereitung des Bandes mitgearbeitet hat. Herzlich willkommen im Podcast. Bevor wir darauf näher eingehen, möchte ich zunächst danach fragen, worum es bei dem Editionsprojekt geht und wie der derzeitige Stand des Unternehmens ist.
Es geht bei dem Projekt darum, die wichtigsten Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes in der Zeit von seiner Gründung 1815 bis zur Auflösung im Jahr 1866 zusammenzustellen und sie in einer kommentierten wissenschaftlichen Edition zu präsentieren. Das Projekt wurde 1988 von Lothar Gall, dem damaligen Präsidenten der Historischen Kommission, ins Leben gerufen und wird inzwischen von Andreas Fahrmeier geleitet. Bislang sind 8 Bände mit einem Umfang von insgesamt etwa 9000 Seiten erschienen, die 1434 Dokumente enthalten. Diese Dokumente betreffen die Zeiträume von 1813 bis 1819, 1824 bis 1834 und 1850 bis 1866. Als nächstes ist vorgesehen, die Lücke von 1819 bis 1823 zu schließen und die Bundespolitik dieser Jahre in einem weiteren Quellenband zu dokumentieren.
Was ist denn die größte Herausforderung bei diesem Projekt?
Die größte Herausforderung stellt gewiss die Masse und die Heterogenität des Quellenmaterials dar. Der Deutsche Bund bestand aus 38 Einzelstaaten, von denen jeder eine eigene archivalische Überlieferung zur 50-jährigen Bundesgeschichte hat. Dies sind vor allem die diplomatischen Korrespondenzen zwischen den jeweiligen Außenministerien und ihren Bundestagsgesandten, die als Vertreter der Einzelstaaten in der Bundesversammlung in Frankfurt saßen. Hinzu kommen die Protokolle und Berichte der Gremien des Deutschen Bundes. Neben der Bundesversammlung selbst gab es mehrere hundert Bundeskommissionen und Ausschüsse, die über alle möglichen politischen, militärischen und wirtschaftlichen Fragen berieten, mit denen der Deutsche Bund sich beschäftigte. Und schließlich ist auch die öffentliche Meinung von Bedeutung, die sich in Tageszeitungen, Journalen, Flugschriften, Petitionen und in wissenschaftlichen Publikationen kundtat. Zu diesem Bereich zählen auch die Debatten, die in den Parlamenten der deutschen Einzelstaaten über die Politik des Deutschen Bundes geführt wurden. Alle diese Quellengattungen müssen herangezogen werden, um ein multiperspektivisches Bild der Bundespolitik zu erstellen, bei dem die verschiedenen am politischen Diskurs beteiligten Akteure angemessen zu Wort kommen.
Demnach müssen sicher ausgedehnte Recherchen in den Archiven und Bibliotheken unternommen werden.
Ja, es müssen die Bestände, die sich mit der Bundespolitik befassen, in vielen Staatsarchiven durchsucht und ausgewertet werden. Unverzichtbar sind dabei natürlich die Archive der deutschen Großmächte Österreich und Preußen in Wien und Berlin, aber auch die Archive der sogenannten Mittelstaaten wie der Königreiche Bayern, Württemberg, Sachsen und Hannover enthalten umfangreiches Material. Ferner muss auch ein Blick in die Archive der nahezu 30 kleineren deutschen Staaten geworfen werden, um deren Beteiligung an der Bundespolitik und ihre Sicht der Dinge in der Edition deutlich zu machen. Und schließlich ist es unumgänglich, die ausführlichen Akten der Bundesversammlung und ihrer Kommissionen, die im Bundesarchiv in Berlin aufbewahrt werden, durchzuarbeiten.
Und wie erfassen Sie die öffentliche Meinung, von der Sie vorhin gesprochen haben?
Die öffentliche Meinung tut sich kund, vor allen Dingen in den Tageszeitungen, und die Auswertung der Presse wird mittlerweile sehr erleichtert durch die Tatsache, dass immer mehr Tageszeitungen, aber auch andere publizistische Schriften digitalisiert sind und somit online eingesehen werden können. Ebenso sind die Parlamentsprotokolle der Einzelstaaten im Druck oder sogar digital verfügbar. Insgesamt ist das eine sehr große Materialmenge, die nur auszugsweise durchgesehen werden kann. Im Hinblick auf die Presse haben wir uns bei dem kürzlich publizierten Band auf die wichtigste Tageszeitung der damaligen Zeit konzentriert, die Augsburger Allgemeine Zeitung. Diese umfasst für den Untersuchungszeitraum einschließlich der Beilagen mehr als 20.000 Seiten, die durchgesehen werden mussten. Und dabei hat Frau Kement mitgewirkt.
Frau Kement, was war denn konkret Ihre Aufgabe bei der Auswertung der Augsburger Allgemeinen Zeitung?
Wir haben die Jahrgänge der Zeitung von 1824 bis 1830 aus dem Münchner Digitalisierungszentrum heruntergeladen. Pro Jahr waren das 2 bis 4 PDF-Dateien mit einem Umfang von jeweils mehr als 1000 Seiten. Meine Aufgabe war es, diese Dateien Seite für Seite durchzusehen und alle Artikel zu markieren, in denen auf die Politik des Deutschen Bundes Bezug genommen wurde. Dazu zählten alle politischen Themen wie etwa die Zensur oder die Verfolgung von Oppositionellen, die militärische Organisation des Deutschen Bundes oder die Wirtschaftspolitik, vor allem die Bestrebungen zur Vereinheitlichung des Zollwesens oder andere handelspolitische Vereinheitlichungen.
Haben Sie dabei besonders überraschende Entdeckungen gemacht?
Überraschend war zunächst, wie intensiv und vielfältig sich die Presse mit bundespolitischen Angelegenheiten beschäftigte, wobei es durchaus auch kritische Artikel gab, in denen auf Mängel in der Bundesverfassung und wünschenswerte Reformen hingewiesen wurde. Zum Teil wurden dabei auch drastische Formulierungen gewählt. Ein Beispiel dafür ist ein langer Artikel, der 1824 in der Beilage der Allgemeinen Zeitung erschien. Der Verfasser war Franz Miller, ein ehemaliger Unternehmer, der seit 1823 im württembergischen Staatsdienst tätig war und an den Verhandlungen über eine innerdeutsche Zollunion beteiligt war. Miller kritisierte die zahlreichen Handels- und Zollschranken innerhalb des Deutschen Bundes und kam zu dem Schluss, dass die deutschen Staaten damit einen handelspolitischen Selbstmord begingen, der Deutschland im internationalen Vergleich wettbewerbsunfähig machte.
Ich darf hinzufügen, dass es zahlreiche ähnliche kritische Äußerungen im Hinblick auf die innere Politik des Deutschen Bundes gab. Ein Befund, der das gängige Bild relativiert, wonach es in den 1820er Jahren keine öffentliche Diskussion über wünschenswerte Reformen in Deutschland gegeben habe.
Wie haben der Deutsche Bund bzw. die deutschen Regierungen auf diese Reformforderungen reagiert?
Das ist unterschiedlich. Bei politischen Reformforderungen wie etwa dem Wunsch nach Lockerung der Pressezensur oder der Einführung einer nationalen Volksvertretung reagierte der Deutsche Bund ablehnend und teilweise mit Repression. Die wirtschaftspolitischen Reformwünsche hingegen stießen sowohl in der Bundesversammlung in Frankfurt als auch bei vielen Einzelregierungen auf ein positives Echo, wobei sich dann bei der konkreten Umsetzung das Problem ergab, wie die vielen Partikularinteressen in einheitliche Bundesbeschlüsse umgesetzt werden sollten.
Könnten Sie dafür ein Beispiel aus Ihrem Quellenband geben?
Ja, im Jahr 1827 richteten über 60 Betreiber von Frachtschiffen auf dem Main eine Eingabe an die Bundesversammlung, in der sie darum baten, die zahlreichen unterschiedlichen Zölle auf dem Main zu reduzieren, die Korruption unter den Zollbeamten zu beenden und damit den Warentransport zu erleichtern. Dies betraf 6 deutsche Staaten, die an den Main grenzten und jeweils eigene Zölle und Abgaben erhoben, was den Transport der Waren auf dem Fluss erheblich verteuerte und verlangsamte. Die Bundesversammlung sah die Beschwerden der Marktschiffe als berechtigt an und drängte die davon betroffenen Regierungen dazu, in Verhandlungen über eine sogenannte Main-Schifffahrtsakte einzutreten. Und tatsächlich trat eine entsprechende Kommission im Sommer 1829 zusammen, um über einheitliche Zölle und sonstige Bestimmungen zu verhandeln. Da es dabei natürlich auch um die Einnahmen ging, auf die kein Anliegerstaat verzichten wollte, zogen sich die Verhandlungen allerdings lange hin. Eine Lösung wurde letztendlich nicht durch die Kommission erreicht, sondern durch die Gründung des Deutschen Zollvereins im Jahr 1834. Im Vereinsgebiet wurden alle Binnenzölle abgeschafft und weil alle Anliegerstaaten des Mains dem Zollverein angehörten, wurde auch die Schifffahrt auf dem Main von den bisherigen Hindernissen für den freien Warenhandel befreit. Der Vorgang zeigt aber auch, dass es sehr schwierig war, im Deutschen Bund einheitliche Gesetze herbeizuführen. Der Deutsche Zollverein war nämlich keine Institution des Deutschen Bundes, sondern ein neben dem Bund unter preußischer Führung eingerichteter wirtschaftlicher Sonderbund.
Im Titel des neuen Quellenbandes steht ja der Begriff der Demagogenverfolgung an erster Stelle. Was ist damit gemeint und wie spiegelt sich das in den edierten Dokumenten wider?
Der Begriff des Demagogen ist ein zeitgenössischer Begriff, mit dem all jene bezeichnet wurden, die sich für liberale und demokratische Reformen einsetzten und die dies mit der Forderung nach einem einheitlichen Nationalstaat oder zumindest einem Nationalbund verbanden. Dies waren in den 1820er Jahren in Deutschland vor allem die Studenten, die sich in Burschenschaften organisierten. Hinzu kamen Dozenten, liberale Publizisten, Journalisten, manche Wissenschaftler und auch Abgeordnete in den einzelstaatlichen Parlamenten. Alle diese Personenkreise wurden seit 1819 einer staatlichen Überwachung unterzogen und teilweise polizeilich und juristisch verfolgt. Auf Bundesebene geschah dies durch die infolge der sogenannten Karlsbader Beschlüsse von 1819 eingerichtete Mainzer Zentraluntersuchungskommission. Diese Kommission leitete Untersuchungen gegen hunderte von verdächtigen Personen ein, die sich bis Ende 1827 hinzogen.
In welcher Weise dokumentiert der Quellenband die Arbeit der Zentraluntersuchungskommission?
Der Band enthält die wichtigsten Berichte der Kommission über die sogenannten demagogischen Umtriebe. Ferner sind ausführliche Berichte einzelner Kommissare über die internen Beratungen der Kommission und die dabei auftretenden Konflikte abgedruckt. Von ganz besonderem Wert ist der 1827 erstattete Abschlussbericht der Kommission, der sogenannte Hauptbericht. Er hat in der offiziellen Druckfassung einen Umfang von über 300 Seiten, auf denen detailliert die Ergebnisse der Untersuchungen dargelegt sind. Dieser Bericht gibt einen faszinierenden Einblick in die Aktivitäten der Studentenverbindungen und in die Intensität, mit der diese Verbindungen von den Behörden überwacht wurden. In dem Quellenband wird der Hauptbericht vollständig abgedruckt und durch über 600 Anmerkungen kommentiert, in denen alle inhaltlichen Bezüge aufgeschlüsselt und biografische Erläuterungen zu den erwähnten Personen gegeben werden.
Zu Beginn unseres Gesprächs hatten Sie erwähnt, dass nach dem Abschluss dieses Bandes nun die Zeit von 1819 bis 1823 bearbeitet werden soll. Was werden dabei die inhaltlichen Schwerpunkte sein?
In diesem Zeitraum fanden zwei sehr wichtige Konferenzen statt. Einmal die Karlsbader Konferenz von 1819, die dann zu den Reaktionsbeschlüssen des Deutschen Bundes führte. Zum Zweiten die Wiener Ministerialkonferenz von 1820, aus der mit der sogenannten Wiener Schlussakte das zweite Grundgesetz des Deutschen Bundes hervorging. Dieses zweite Gesetz ergänzte die Bundesakte von 1815 und modifizierte sie zugleich im konservativen Sinne. Die umfangreichen Protokolle dieser beiden Konferenzen und die begleitenden diplomatischen Korrespondenzen werden das Herzstück des nächsten Bandes sein. Ferner wird die weitere Entwicklung von 1820 bis 1823 dokumentiert werden, also die Einleitung der politischen Überwachungs- und Verfolgungsmaßnahmen, aber auch die Bestrebungen zu wirtschafts- und handelspolitischen Vereinheitlichungsmaßnahmen auf Bundesebene. Und dabei wollen wir, wie im gerade erschienenen Band auch, die öffentliche Debatte über die föderative Entwicklung des Deutschen Bundes wieder in den Blick nehmen.
Werden Sie dabei auch wieder mitwirken, Frau Kement?
Ja, ich habe bereits mit der Durchsicht der Digitalisate der Augsburger Allgemeinzeitung begonnen. Auch für die Zeit von 1819 bis 1823 enthält das Blatt viele kürzere und längere Artikel, die sich auf die innere Bundespolitik beziehen. Einige davon eignen sich sicherlich dafür, in den Quellenband aufgenommen zu werden.
Das ist doch gut zu hören. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch.
Vielen Dank.